Liebe Gemeinde, das wär's doch wirklich, dass man nicht vergebens hier auf der Erde ist, dass man seine Tage nicht nur hinter sich bringt, sondern dass man lebt mit allen Fasern seiner Existenz und lacht und weint und liebt. Und oft ist das Gegenteil der Fall. Wir sind hier und wir kämpfen uns durch und wir quälen uns manchmal auch durch, wir schleppen uns durch. Und die Augenblicke sind manchmal rar gezählt, wo man wirklich das Gefühl hat, man lebt und wird nicht gelebt. Und deshalb möchte ich Ihnen aus dem Johannesevangelium vom Laubhüttenfest ein paar Verse lesen, eine Einladung zum wahren Leben. Am letzten Tag des Laubhüttenfestes, der der höchste war, da trat Jesus auf und er rief mit lauter Stimme: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das aber sagte Jesus von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Der Geist aber war noch nicht da. Jesus war noch nicht verherrlicht. Wallfahrt nach Jerusalem. Vielleicht waren einige von uns schon in Waldürn. Da ist es nicht ganz so voll, aber schon voll. Und wenn die Menschen davon erzählen, dann strahlen ihre Augen. Also den Andreas Freitag muss man da mal interviewen, direkt nach dem Wallfahrtsausflug, kann man ja nicht sagen, das ist ja auch harte Arbeit fast schon für die Füße, der strahlt da und es ist richtig was Tolles, wenn die Menschen zusammenkommen und einen Weg hinter sich haben und Gott loben und preisen. Und ja, so war es damals in Jerusalem auch. Man hat ein großes Fest gefeiert, man hat sich nicht nur in Jerusalem, aber das war der zentrale Ort, aus Laubästen und Palmwedeln in den Gärten und an den Straßenrändern zeltähnliche Hütten gebaut, eben die Laubhütten. 7 Tage wohnt und schläft man in diesen Hütten. 7 Tage dauert das Laubhüttenfest im Herbst, wenn die Ernte eingebracht ist, also ein bisschen so wie die Mooswiese in Rot am See, werden auch von Ihnen die meisten kennen, kann man mal durchschnaufen. Aber beim Laubhüttenfest geht es auch ganz theologisch darum, dass man sich an Gottes gute Führung in der Wüstenwanderung erinnert. Also Auszug aus Ägypten, 40 Jahre in der Wüste ins gelobte Land. Und jeder Tag hat dann eine eigene Geschichte von dieser Wüstenwanderung, ein bisschen wie in Bildungsplan in evangelischer Religion, Klasse 3 sozusagen. Dann denkt man erstmal dran, wie der Mose gerettet wurde im Schilfmeer und dann wie er am Pharaonenhof aufgewachsen ist etc. Und so ähnlich macht man das am Laubhüttenfest auch. Man holt sich diese Geschichten von damals in die Gegenwart und schaut, was in der Gegenwart für mich selber dabei auch ist und was mir das bringt. Und der höchste Tag ist der 7., auf den läuft alles zu. Und da möchte ich mal einen kurzen Fokus genauer drauf richten, was passiert denn da eigentlich? Die Lesung an diesem 7. Tag des Laubhüttenfestes ist also die Etappe in der Wüste, als das Volk kein Wasser hat in der Wüste. Ich meine, ohne Essen kann man 3 Wochen überleben, ohne Trinken nicht mal eine Woche. In der Wüste schon gar nicht. Und die Menschen sind echt verzweifelt und sie murren mal wieder und sie schimpfen auf Mose und sie schimpfen auf Gott. Und Mose macht das einzig Richtige und betet. Er ist nämlich auch verzweifelt und hat höchste Bedenken. Und er klagt und dann zeigt ihm Gott einen Felsen und sagt, nimm deinen Stab und schlag auf diesen Felsen. Und sie ahnen es schon, sie wissen es auch, das Wunder passiert. Aus dem Fels kommt klares, lebendiges, frisches Wasser. Quellwasser. Halleluja. Und diese Rettung ist dem letzten, also der letzte Tag ist sozusagen dieser Geschichte gewidmet. Man vergegenwärtigt sich sozusagen, dass Gott sein Volk und seine Menschen nicht in der Wüste umkommen lässt, damals nicht, in der Zukunft nicht und heute nicht. Gott ist da. Das muss natürlich feierlich und symbolisch begangen werden, eine symbolische Handlung, das kennen wir von unseren Gottesdiensten natürlich auch. Hier geht ein gewählter Priester hinunter zur Shiloah-Quelle, schöpft in einem goldenen Krug reines, klares, frisches Quellwasser. Und unter den Jubelrufen des Volkes, begleitet vom Schmettern der Posaunen, wird das Wasser im Tempel zusammen mit einer Kanne Wein in silberne Schalen gegossen, die stehen auf dem Altar. Und wenn der Priester das dann reingeschenkt hat, dann herrscht totale Stille unter den tausenden Menschen. Und dann liest er aus der Stelle, die ich Ihnen in der Schriftlesung vorgelesen habe: Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen. So weit, so gut. Aber nicht ganz. Manchmal entfernen sich die Feste auch von ihrem ursprünglichen Sinn. Das kennen wir von Weihnachten, das kennen wir von Ostern, wir kennen das auch von Christi Himmelfahrt. Die Feste entleeren sich, werden Folklore, werden irgendwie noch in einer kollektiven Erinnerung irgendwie begangen, aber das irgendwie ist hier keine Phrase und keine Floskel, sondern das irgendwie beschreibt genau den Zustand der Feste. Und manchmal muss man wieder den ursprünglichen Sinn bei den Festen entdecken. Jesus ist bei den Festen Jerusalem anwesend, er gehört zu den Tausenden von Pilgern. Und ich stelle mir vor, dass er ein bisschen abseits steht, aber in der Nähe des Altars. Auf dem sind gerade die silbernen Schalen gefüllt worden. Jesus beobachtet das. Er hört das Singen. Er hört den Klang der Posaunen. Er sieht die Menschen. Und er sieht tiefer. Er sieht den Menschen ins Herz, in die Seele. Und er sieht, dass die Menschen Durst haben. Nicht den natürlichen Durst, den konnte man sich die letzten 7 Tage stillen. Das ist ja nicht wie bei dem Herbsthäuser Bockbierfest. Da bleibt keine Kehle trocken, das muss ja auch nicht sein. Deswegen feiert man ja fest. Aber Jesus sieht die Menschen in ihrem Durst nach Leben, in ihrem Durst nach der Stillung einer tiefen Sehnsucht, die im Herzen brennt und vielleicht auch schon lange tief in der Seele verschüttet ist. Die Menschen stehen wartend, als hofften sie, dass das Eigentliche noch kommt. Und der brausende Jubel kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Römer im Land sind. Und dass viele Menschen gar keine Kraft haben. Und dass viele Menschen nicht nur politisch im Land denken, da gibt es gar keinen Ausweg, sondern auch privat ihre Sorgen haben, genauso wie wir. Menschen, die krank sind. Menschen in der Familie, die nicht mehr können. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Und das kann man mit einem Fest natürlich mal kurz unterbrechen, das ist ja auch gut. Aber es begleitet ja einen, man nimmt sich ja mit in so einem Fest. Ich meine, wir haben letzte Woche Konfirmation gefeiert. Das sind manchmal dann schon Feste, wo ein Konfirmand Angst hat, weil eben die zerbrochene Familie kann ich ja nicht durch so ein Konfirmationsfest kitten. Ja, und manche Konfirmanden tragen da schwer daran. Und trotzdem versucht man natürlich ein schönes Fest zu machen, das wäre ja nochmal schöner. Aber das, was so einem widerstrebt, zu feiern, das nimmt einen ja trotzdem mit und das kann man nicht, was nimmt man mit, das kann man nicht auf Knopfdruck, kann man das nicht einfach abschalten. Jesus erkennt, wie es den Menschen geht. Er ist der gute Hirte, er kennt seine Schafe. Er sieht den Durst der Seele nach tiefem Frieden, nach Glück, nach Geborgenheit, nach Leben. Und da muss er gespürt haben, dass er ihnen eine Botschaft schuldig ist, seine Botschaft, die frohe Botschaft. Und er kann nicht länger warten und er stört komplett den Festbetrieb. Er unterbricht ihn, diese großartige, feierliche Zurschaustellung des Wassers. Und vielleicht merkt man auch bei diesem Fest, wie groß der Abstand ist zwischen den Priestern und dem Volk. Der Abstand zwischen dem, was man eigentlich feiern will und zwischen der Realität. Und mitten hinein in dieses Vakuum, mitten hinein in diese feierliche Stille geht Jesus, so stelle ich mir es vor, ein paar Stufen zum Altar hoch und ruft zu den Menschen mit lauter Stimme, wenn da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ein Fest zu stören, einen höchsten Feiertag zu unterbrechen, warum? Gönnt uns Jesus unsere Feste nicht? Natürlich gönnt er uns unsere Feste. Es gibt tolle Feste, es gibt manche Feste, die sind nicht ganz so gelungen, muss ja manchmal aufs Wetter mitspielen. Es gibt Feste, da kommen alle zusammen und wirklich jeder ist beteiligt und das ist ja toll. Manche Feste, da muss man nachher die Menschen regelrecht zusammenkehren, morgens um 3. Es gibt solche und solche Feste. Aber Jesus war nie moralisierend, hat nie die Feste madig gemacht, niemals gegen Feste geschimpft, ganz im Gegenteil. Hat sich einladen lassen, mitgefeiert, Feste gerettet, wie Hochzeit in Kana, als der Wein ausging. Die Menschen sollen feiern. Aber es gibt ja auch ein Leben vor und nach dem Fest. Und dieses Leben, dieser Tag für Tag, da soll Leben rein. Nicht nur an einem Fest, nicht nur an einem Wochenende, nicht nur an einem freien Tag, wie verräterisch sind die anderen Tage gefangen. nicht nur für ein paar Stunden und ein paar Wochen abschalten und dann Leben hinter sich bringen bis zum nächsten Event, sondern Leben in jedem Augenblick des Daseins. Dasein, nicht vergebens Dasein, nicht dort fehlen, wo man gebraucht wird. Nicht den anderen zur Plage werden, auch nicht der Natur zur Plage werden, sondern so leben, dass man es verantworten kann. Darum geht es Jesus. Und deswegen stellt er sich hin. Er will die Feststimmung nicht verderben, aber er sagt schon, ich habe ein Angebot für euch, das ist noch viel größer. Da könnt ihr eure Tiefe, eure ursprüngliche Sehnsucht nach Leben, könnt ihr stillen bei mir. Er hat einen unglaublichen Anspruch. Manchmal wird mir es nahezu irgendwie unheimlich, wenn er zum Beispiel sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wenn so ein Politiker reden würde, den würde ich nicht wählen. Manche reden ja so. Jesus weiß, was er tut. Jesus hat es mit seinem Handeln abgedeckt, vorher und nachher. Er ist zutiefst glaubwürdig. Und ja, wenn man zu ihm kommt und wenn man an ihn glaubt, dann wird kein Knopfdruck durch einen durchgehen und so sagen, eine Energie und dann ist man happy. Das mag ich ja manchmal gar nicht bei den Gottesdiensten, die ich jetzt nicht selber mitfeiere, aber wo ich höre, da muss man toll und lebendig und richtig super. Und dann stehen da alle und preisen und jubeln. Das ist auch nur ein Fest für eine Stunde. Und das ist okay, dass man das macht. Aber das kann ich nicht auf Knopfdruck machen. Ich muss doch kommen, wie ich bin. So wie ich bin. Und ausruhen dürfen und neue Kraft schöpfen. Und dann merkt man erstmal, finde ich, nicht viel. Aber im Lauf der Zeit merkt man doch ein bisschen was. Und man merkt immer mehr und immer mehr. Und man kommt immer mehr von sich los und man lebt immer mehr. Und man wird wieder wacher. Ich habe oft zu kämpfen, und das kennen Sie auch, mit Müdigkeit und mit Abgestumpftsein. Aber richtig, wenn ich lebe, dann sind meine Antennen offen. Und das passiert oft im Gottesdienst. Und das passiert, wenn ich bete. Und es passiert, wenn ich draußen in der Natur bin. Die Antennen offen, das passiert in Begegnung zu Menschen. Und plötzlich nicht mehr nur an sich zu denken, und wie kriege ich es hin, und wie kriege ich noch ein bisschen Glück, sondern dran denken, warum bin ich auf der Welt, was ist meine Bestimmung, warum lebe ich? Und dazu braucht es den Weg an die ursprüngliche Quelle und an das Ziel, das ist nämlich Ursprung und Ziel. Wir Menschen können diese Sehnsucht nicht alleine stillen. Unruhig ist mein Herz, Sie kennen den Spruch von Augustin. Unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet in dir. Jesus will uns Menschen zeigen, kommt zu mir, haltet Kontakt, dann seid ihr in eurem Element, an eurem Lebenselement. Dann könnt ihr leben, könnt von der Schöpfermacht nehmen, könnt euch von dem Geist erfüllen lassen, könnt euer Leben als ein Geschenk des Schöpfers sehen, als eine Gabe und Aufgabe und könnt alles hineinlegen, was ihr an Gaben habt und könnt alles hineinlegen, was ihr an Menschlichkeit habt und könnt alles hineinlegen, was ihr an Liebe habt. Jeder Tag kann, ich zitiere Anselm Grün, ein kleines Fest des Daseins werden. Ist vielleicht zu poetisch, es gibt Tage, die sind einfach nur schlimm. Es gibt Tage, da hängt der Himmel wie eine bleierne Wolke über einem und dann der private Himmel auch noch. Es gibt Tage, da kann man nicht mehr, wir alle kennen diese Tage. Aber es gibt auch viele Tage, die sind so mittendrin. Und dann lassen wir uns die Butter vom Brot nehmen und lassen uns das Leben von der Seele nehmen und leben nicht, wie wir es könnten, sondern sind halt irgendwie auf der Suche nach irgendwas. Diese Suche ist gut. Das ist der Hunger unserer Seele. Und jeder Augenblick ist es wert, dass wir diesen Hunger wahrnehmen, aber wir müssen die Seele stillen mit dem, was sie wirklich satt macht. Die frohe Botschaft, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort Gottes. Die Zusage, dass du geliebt bist, die Zusage, dass Gott einen Plan mit dir hat, eine Bestimmung, die Zusage, dass dein Leben wichtig ist, dass dein Leben wertvoll ist, und dass du da, wo du hingestellt bist, um Gottes Willen nicht nur für dich selber lebst, du wirst dich damit verfehlen. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren, sagt Jesus. Wer es aber hingibt um meinetwillen, der wird es finden. Das hat mich schon als junger Mensch fasziniert. Ich will leben. Wir alle wollen leben. Jesus lädt dazu ein, das eigene Leben also mit göttlichem Sinn erfüllt sein zu lassen, zu richtigem Lebenselement zu sein. Dazu brauchst du Kontakt zu Gott. Stille, Gebet, Lieder singen, Gottesdienst feiern, in die Natur gehen, sich orten, sich erden und immer wieder Begegnung mit anderen, Begegnung, Begegnung. Wenn wir uns durch unser Leben wursteln, das ist schon in Ordnung, aber wir sollten dabei nicht denken, dass wir vermeintliche Herren über unser Leben sind, denn wir sind so fremdbestimmt. Und doch kann uns Jesus frei machen, kann uns das Gefühl geben, jetzt ganz hier zu sein, da zu sein, kann uns Antennen geben, ein waches Herz. Und wir können leben. Und dazu brauchen wir gar nichts, außer dem Gefühl, hier zu sein, geliebt zu sein, angenommen zu sein. Gott will uns also unser Leben nicht vermiesen. Er sagt nicht, das musst du tun, das musst du tun, das musst du tun, sondern er will, dass wir leben. Und Jesus sagt es ja auch. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin gekommen, dass ihr Leben in Fülle habt. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Das sind alles Worte, die Jesus gesagt hat und er meint es ernst. Und daran habe ich Interesse, zu leben. Wenn man lebt und versucht, zu Gott Kontakt zu halten, Gott in sein Leben zu lassen, wird das Leben nicht einfacher. Manchmal spürt man Gott nicht. Aber das Leben wird interessanter, spannender, reicher. Die Dankbarkeit wächst. Die Fantasie wächst, was man für andere tun kann. Und manchmal, ohne dass man es irgendwie geplant hat, auf Knopfdruck, da machen wir ja ganz viel dafür, dass wir etwas planen und dann soll es ganz arg schön sein. Funktioniert fast nie, aber wir machen es trotzdem ständig. Manchmal mitten vielleicht im Chaos, mitten vielleicht in ausweglosesten Situationen oder im Abgestumpftsein pur, kommt zu einer unbeschwerten Heiterkeit. Und wie gut das ist. In der Freiheit eines Kindes, das sich einem starken Vater im Himmel anvertraut, oder um mit Jesaja zu sprechen, das sich von einer lebendigen Mutter nähren lässt, der vergleicht der Gott auch mit einer Mutter. In der Freiheit eines Kindes, das endlich wieder beginnt, egal vom Lebensalter unabhängig, mit aller Vitalität das Leben zu bejahen. Jeder Mensch hat diesen Durst nach wahrem Leben und Jesus hat den Anspruch, diesen Durst zu stillen. Er kann es und er will es. Für mich ist es immer ein Kampf, mich darauf einzulassen. Ich bin, wie gesagt, oft müde, aber ich kämpfe mich auch oft wieder raus. Das habe ich gelernt. Allein schaffe ich das nicht, aber ich bete. Kann dann schon sein, dass ich durch den Wald laufe und sage, lass mich leben, lass mich was spüren, Gott. Und mit jedem Schritt spüre ich das. Kann schon sein, dass ich in der Schule stehe und eine Klasse völlig aus dem Ruder geraten ist und ich sage, Jesus, lass mich leben. Ich bin hier, um Rede zu unterrichten, nicht um diese Verrückten gerade zu disziplinieren, sondern das sind Menschen. Lass mich die Menschen in ihnen entdecken. Und wissen Sie was, manchmal gehe ich echt nochmal raus bei meinen Vierern, das ist kein Witz, und stelle mich auf den Gang und lasse sie da drinnen toben und bete. Und sie glauben nicht, wie gesammelt ich dann da reingehe. Die haben dann keine Chance. Und sie wollen sie auch gar nicht haben, sondern sie wollen eigentlich den Durst ihrer Seele gestillt bekommen. Und dann singen wir und dann beten wir und dann hören wir Geschichten und am Ende der Stunde ist es gut. Und das freut mich, allein würde ich das nie schaffen. Ich würde Striche geben, Strafarbeiten geben, Elterngespräche geben, jemand ins Eck sitzen. Ich will das nicht verächtlich machen, ich bin nur 4 Stunden in der Schule. Aber das würde ich alles machen. Das verkneife ich mir alles. Mit Gott an der Seite habe ich keine Angst. Vor nichts und niemandem, auch nicht vor Viertklässlern. Ich habe gerade echt eine herbe Viertelklasse. Leben. Am letzten Tag des Laubhüttenfestes, der höchste war, trat Jesus also auf und rief mit lauter Stimme, wen der dürste, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da und Jesus war noch nicht verherrlicht. Also, die Quelle ist klar. Der Weg dorthin ist schwierig, aber machbar. Manchmal müssen wir uns halt gegenseitig helfen, das tun wir. Und manchmal erleben wir dann, wie aus einem versteinerten, felsigen Herzen klares Wasser fließt und wir wieder Menschen werden aus Fleisch und Blut. Danke, Jesus. Mach uns lebendig. Amen. Ja,